Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 4. August 2020. Oh mein Gott, wir sind schon im August.
Ich wollte gerade sagen, jetzt würde sich die Triathlon-Saison schon wieder dem Ende zuneigen. Jetzt wäre so die Phase, wo alle gespannt wären. Ja, wobei, dieses Jahr wäre ja auch 73-WM nicht im September gewesen vor Hawaii, sondern eigentlich anders. Aber jetzt würde man schon so langsam Richtung Hawaii schielen und erst 73-WM und ja, irgendwie ist alles anders.
Ja, aber es ist natürlich am Dienstag wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, und zwar die 84. dieses Formats und die insgesamt 148. auf dem Kanal Triathlon Talk. Für euch wieder hier am Mikrofon heute mein Kollege Simon Müller. Hallo Simon.
Hallo Frank.
Und ich, der Frank Wechsel. Ja, ich hatte angekündigt, ich sitze hier heute als Mitteldistanzfinisher. Pustekuchen.
Tja.
Ja, du kennst die Geschichte. Ich habe letzte Woche ja nicht verraten wollen, um bei welcher Mitteldistanz ich an den Start gehe, aus gutem Grund. Die war nämlich geheim. Ich kann inzwischen
du aber... Die Millionen Zuschauer zu Hause behalten, ja, dass nicht alle an die Strecke strömen oder mitmachen.
Ja, ich war eingeladen worden und darf inzwischen auch drüber reden zum Revival des Herrenkoog-Triathlons. Die Norddeutschen kennen das. Er hätte zum 29. Mal stattgefunden, wenn er denn jedes Jahr stattgefunden hätte, bei Dagebüll, also in der Nähe von der Stätte, wo wir neulich den Hallig-Triathlon gefeiert haben, gab es eine Mitteldistanz im kleinstem Rahmen, also ein gutes Dutzend Jungs waren da am Start und ich glaube ein paar Mädels nur in den Staffeln. Es war ein großes Erlebnis, in der WhatsApp-Gruppe zu sein und zu sehen, wie sich ein Dutzend Männer da gegenseitig hochrüsten. Also ich glaube, es war der im Durchschnitt pro Rad teuerste Wettkampf aller Zeiten auf der Mitteldistanz. Ja, aber ich konnte nicht dabei sein. Ich habe letzte Woche ja erzählt, dass ich irgendwie 200 Kilometer im Rad gefahren war zu meinen doch mehr schniefenden Nichten, als ich es gesehen hatte, und habe mir eine Erkältung eingefangen. Die war nicht so schlimm, aber als ich dann am Donnerstag vor dem Rennen aufwachte und an dem Tag eigentlich noch ein Videoprojekt starten wollte und mein Rad vorstellen wollte, mit dem ich dann an den Start ging und so, konnte ich mich nicht bewegen, da ist der Rücken wieder komplett zugegangen. Ja, ich habe es am Rande mal erwähnt, ich habe einen kleinen Bandscheibenvorfall oder zwei davon, habe das einigermaßen gut im Griff, aber zwei Tage vorm Rennen hat es den Rücken einmal komplett zugemacht und ich war leider nicht dabei beim Revival des Herrenkoog-Triathlons. Schade, schade, schade.
Ja, glaube ich. Jetzt könnte man natürlich sagen, vielleicht wäre es dann auch alles mit einem anderen Verlauf gar nicht so gekommen, aber gut, dass du mit der Voraussetzung nicht vor ein paar Wochen auch noch eine Langdistanz ursprünglich geplant gehabt hättest, wenn Hamburg denn nicht verschoben worden wäre.
Also es war zwischendurch so mein Saisonhighlight oder als Saisonhighlight geplant. Jetzt bleibt es beim Herrenkoog, Hallig-Triathlon. Aber ich habe eben für was anderes gemeldet. Das weißt du noch gar nicht.
Nee, das weiß ich nicht. Noch für dieses Jahr.
Eines der Lieblingsrennen von dem Baranski.
Warte, Kottel.
Nein, das andere.
King of the Lake in Österreich.
Nicht King of the Lake in Österreich, das ist mir zu weit. Ich mache den, jetzt muss ich es richtig aussprechen, den Monster-Tetrit.
Ah, okay.
Monster-Zeitfahren.
120 Kilometer, ne? Drei Runden in den Niederlanden.
Vier Runden, 137,8 Kilometer in den Niederlanden. Im Vorjahr gewonnen von Christoph Strasser. Vor zwei Jahren gewonnen von dem Baranski himself. Also wie gesagt, knapp 140 Kilometer, komplett flach, komplett windig, in der Nähe von Amsterdam. Das kann ich gut mit einem Besuch auf dem Weg bei meinen Eltern verbinden. Und so Corona will, bin ich da am 27.09. am Start. Ist eine kleine Veranstaltung, 100 Teilnehmer, ein Anmeldetisch. Und wenn man durchs Ziel fährt, steigt man auch gleich ins Auto und fährt weg. Also da natürlich auch besondere Vorsichtsmaßnahmen Corona. Aber ich sag mal, ein Einzelzeitfahren mit eh schon Startabständen, mit 100 Teilnehmern, das ist, glaube ich, vom Risiko überschaubar. Und warten wir mal ab. Ich brauche ein Trainingsziel. Jetzt habe ich es.
Ja, ich glaube, das geht vielen so in der Zeit, ganz egal, was es ist. Und es ist nur noch so klein oder für einen selbst oder wie auch immer. Das hilft gerade ungemein.
Ja, jetzt muss nur der Rücken halten.
Wann findet das statt?
Am 27.09., also spät, noch gut zwei Monate, da kann ich nochmal zwei Blöcke setzen und ja, will einfach nur Spaß haben. Ich habe geguckt, wieso die Ergebnisse sind, also mit ganz oben, die fahren da, habe ich es noch offen hier, Markus Baranski, einen Schnitt von knapp 45 km/h vor zwei Jahren. Das werde ich nicht schaffen können, aber ich habe auch geguckt, wie es unten aussieht, also ich werde auch nicht letzter, von daher habe ich mich mal getraut, dazu einem Zeitfahren anzumelden. Normalerweise sind Zeitfahren ja immer sehr kurz und mir zu kurz, das macht mir wenig Spaß, aber das ist mal was vielleicht so ein bisschen ins nächste Jahr trägt. Wollen wir mal gucken.
Ja, vielleicht. Wer weiß, wofür es gut ist.
Wer weiß, wofür es gut ist. Ja, also Mitteldistanz für mich oder ohne mich am Wochenende. Weiter nördlich gab es aber einen Triathlon und der war sehr spektakulär. Wir haben auch schon in der Vergangenheit mal drüber berichtet. Und zwar in Dänemark, den Thor Beach Triathlon.
Ja, mit der Besonderheit, dass es dort drei Distanzen gibt. Mhm. Einmal eine komplette Langdistanz mit 186 Kilometer Radfahren, also sogar noch ein bisschen was obendrauf. Dann eine Mitteldistanz und eine Vierteldistanz, die aber nicht ein Viertel ausmacht, sondern ja 950 Meter Schwimmen ist, 62 Kilometer Radfahren und dann 10 Kilometer Laufen. Ja, und die Besonderheit bei allen Distanzen ist, dass ausschließlich, wenn ich mich nicht täusche, oder einfach nur zu großen Teilen, aber sehr viel auf dem Sand gelaufen wird. Mhm. Zwar fester Sand und kein tiefer Sand, aber ja, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass da doch nochmal nicht nur viel Zeit liegen bleibt und man länger unterwegs ist, sondern dass da auch die Kräfte anders sind. Ja. Ja, und ja, so wie es jetzt gerade ist, natürlich erwartbar, dass jetzt nicht die ganze Welt dahin strömt und man Weltklasse-Startfelder hat, aber abseits der spektakulären Bilder, die es bei uns, ich glaube, in der nächsten Ausgabe auch noch zu sehen gibt, von der Strecke, die man da teilweise auch mit dem Seil irgendwie bewältigen muss, also am Strand sich da irgendwo einen Anstieg hochziehen und also sehr, sehr, sehr abgefahren auf jeden Fall, hat auch was Abenteuerliches. Gab es da aber zwei Prominente aus Skandinavien, die gewonnen haben, und das wollen wir sportlich natürlich auch nicht vorenthalten, gerade in den jetzigen Zeiten. Einmal Patrick Nilsson, den kennt man in den vergangenen Jahren, mehrmaliger Ironman und Langdistanzsieger, mehrfacher Hawaii-Starter und sehr starker Läufer. Der hat genauso wie Camilla Pedersen aus Dänemark, die man auch als etablierte Profi-Triathletin kennt, bei der Vierteldistanz, die ich gerade angesprochen habe, mitgemacht. Und Patrick Nilsson hat gewonnen in 2 Stunden 29, 10 Sekunden. Ja, relativ deutlich mit über 4 Minuten Abstand vor den beiden Dänen Christian Raven und Mikael Toke Bendix Paulsen. Ja, zwei Leute, die man nicht unbedingt kennt, und bei Camilla Pedersen sieht es ähnlich aus, in 2 Stunden 55 glatt gewonnen, ebenfalls vor ihren beiden Landsfrauen, also bei den Frauen komplettes dänisches Podium, Frederike Asfeld in 3 Stunden 4 Minuten 6 Sekunden und Frederike Gram in 3 Stunden 5 Minuten 6 Sekunden, eine Minute dahinter. Ja, so kommen vielleicht dann so einige durch lokale Veranstaltungen doch noch auf ihre Kosten, aber für die ist es natürlich auch mehr irgendwie Abenteuercharakter als jetzt die große sportliche Wertigkeit, weil die beiden mehr oder weniger natürlich auch da außer Konkurrenz gestartet sind.
Ja, wie hart das Rennen ist, sieht man an den Ergebnissen der Langdistanz. Eine Frau im Ziel, Simone Krag-Jakobsen, in 14 Stunden 35, und bei den Männern war es eine klare dänische Geschichte. Gewonnen hat Jesper Nibo-Ries aus Aarhus in 9 Stunden 49.
Das war richtig knapp.
Das war richtig knapp, also unter eine Minute Vorsprung vor Jesper Wavy, auch vom gleichen Verein. Das waren auch die beiden einzigen unter 10 Stunden. Der nächste Finisher kam dann bei 10 Stunden 29 ins Ziel. Bester Deutscher, Fabian Rindt aus Unterpfaffenhofen auf Platz 5. Und auf Platz 12 hat gefinisht Markus Lenk, und der hat sich sehr nett bedankt bei uns in der Gruppe Power and Pace. Der hat nämlich nach den Power and Pace Finisher Trainingsplänen trainiert und hat bei diesem harten Ding seine erste Langdistanz gefinisht als Zwölfter in 11 Stunden 55.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist das mal ein harter Brocken für den Einstand. Also vielleicht ist es auch gut, wenn man sich halt keine Gedanken um Splits oder so macht oder um Zielzeiten, sondern einfach nur die Distanz dann als großes Ganzes im Kopf hat. Es kann ja auch mental so ein bisschen befreiend sein, aber dazu wissen, komplett auf dem Sand zu laufen und dieses Teil da, ich weiß nicht, war das dieses Jahr wieder so, vermutlich mit dem Seil, dieses Hochziehen, was man da auf den Bildern...
Wo man dann an der Düne am Seil
hochzieht. Ja, es ist abgefahren. Ne? Also ja, wer das noch nie gesehen hat, kann sich das auch mal anschauen. Das ist auf jeden Fall, sieht sehr unterhaltsam aus, und ja, wer so abenteuermäßig mal was machen möchte, kann sich das ja auch für die nächsten Jahre mal notieren. Die Veranstaltung gibt es auch schon ein bisschen länger. Und wo man gerade bei Abenteuerrennen ist, sehr gut geklickt worden am vergangenen Wochenende. Wir haben es nochmal online gestellt, die Norseman-Reportage aus dem letzten Jahr, als unser Chefredakteur Nils Fliesart da war und den deutschen Starter Max, sein Nachnamen weiß ich gerade nicht, begleitet hat. Ja, denn die Veranstaltung wäre auch am vergangenen Wochenende gewesen, also die Mutter aller Extremtriathlons.
Oh ja.
Ja, wo man sich auch jedes Jahr für bewerben muss und dann gelost wird, weil eben der Andrang so groß ist. Ja, wie gesagt, wir haben die Geschichte aus dem letzten Jahr nochmal online gestellt, wer sie noch nicht gelesen hat, damals oder jetzt am Wochenende, weil da wäre es jetzt wieder so weit gewesen, auch das ist natürlich ausgefallen. Ja, aber auch das wird hoffentlich wieder irgendwann stattfinden. Und jetzt in Dänemark konnte man es dann eben unter den Voraussetzungen sogar möglich machen, dass der Tor Beach Triathlon dieses Jahr trotzdem stattfindet.
Ja, wie gesagt, Markus Link auf Platz 12 in 11:55 mit dem Finisher-Plan. Ich glaube, Markus, du solltest nächstes Jahr nach dem Qualifier-Plan trainieren. Mit 11:55 bei dem harten Ding, da ist was drin.
Da ist echt was drin. Also wenn man das sieht, auch ich glaube, die Zeiten, die Einzelsplits von den richtig guten Leuten, also auch von Patrick Nilsson, der da irgendwie 38 hoch für 10 Kilometer gelaufen ist, das läuft er ja locker mal 6 Minuten schneller auf Asphalt und auf einer halbwegs flachen Strecke. Beziehungsweise flach war es ja in dem Fall auch, aber da sieht man schon, was man da liegen lässt. Und mit steigender Ermüdung, wenn man noch länger unterwegs ist, wird das vermutlich irgendwann noch mehr ausmachen, als wenn man halbwegs frisch ist. Da kann man dann schon einiges abknapsen. Da würde ich auch mal von ausgehen.
Ja. Ja, Extreme sind ja momentan on vogue. Du hast gesprochen über den Norseman, der dies ja nicht stattgefunden hat. Wir haben über den Tor Beach Triathlon gesprochen, aber es läuft gerade ein Extrem-Triathlon, der läuft und läuft und läuft und es gibt täglich Updates.
Ja, genau, bei uns auf trimark.de von Jonas Deichmann, der einen Triathlon vor mehreren Wochen schon rund um Deutschland angekündigt hat und das Projekt begleiten wir eben mit täglichen Updates aus seinem Vorhaben. Insgesamt hat er, glaube ich, statt der angepeilten 60 Kilometer, er ist mittlerweile auf dem Rad, auch da neigt es sich dem Ende zu, ich glaube, es ist jetzt Tag 16, wenn ich mich nicht täusche, 70 Kilometer im Schwimmen absolviert statt 60. Es sind insgesamt 2.800 Kilometer auf dem Rad und etwas mehr als 600 Kilometer laufen. Und das Ganze eben dann gestartet am Bodensee mit dem Schwimmen oder im Bodensee und ja, einmal rund um Deutschland. Und da kann man jeden Tag nachlesen bei uns, wie es ihm so geht, sich Bilder dazu anschauen. Er hat immer viel Begleitung. Das ist wirklich an vielen Enden sehr, sehr unterhaltsam, was er so erzählt und was da so passiert, weil Jonas Deichmann ist eben nicht jemand, der jetzt gesagt hat, er hat in der Corona-Zeit zu viel Zeit und macht das jetzt einfach mal, sondern das ist ein erfahrener Extremsportler und Abenteuersportler, der schon ganz viele Sachen, auch extreme Radrennen oder Raddistanzen absolviert hat. Viele von euch kennen den bestimmt auch vom Namen. Also da war in den vergangenen Jahren schon einiges dabei und wird sicherlich auch noch einiges kommen. Und ja, das Ganze läuft auch noch ein paar Tage und beziehungsweise auch noch ein paar mehr Tage. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das einmal anschauen und an die das gerade verfolgen, ja, ein paar Tage stehen euch noch bevor und da kann man gespannt sein, was noch so alles passiert und was für ein Schlussstrich da am Ende gezogen wird. Aber das, was man da so gesehen hat an Fotos und auch an Erzählungen und was da eben auch so schief gehen kann oder auch wie man da so die Abende überbrückt und wie man da so dann kennenlernt und was das für ein Gefühl ist zu wissen, was am nächsten Tag irgendwie auf einen zukommt und das so zu reflektieren, ist mehr oder weniger nicht wie ein Trainingstagebuch, sondern ist ja auch kein Wettkampf, aber wie so ein Abenteuertagebuch, wo das alles festgehalten wird.
Hat der das Ganze schon vor Corona geplant gehabt oder ist das jetzt so eine gute Frage. Geschichte, die so ein besonderer Sommer schreibt?
Ich weiß nicht. Also das weiß ich. Er hatte auf jeden Fall was vor, auch für dieses Jahr, auch was Größeres. Und das Ganze ist ja jetzt, glaube ich, auch nur mehr oder weniger eine Vorbereitungsaktion für, da müsste ich jetzt lügen, was genau er noch vorhat. Aber der will ja jetzt auch, ist das irgendwas mit einer 42-fachen Distanz oder so?
Wollen nicht irgendwie Triathlon um die Welt machen oder so?
Ja. Ich weiß die genauen Distanzen jetzt gerade auch nicht, aber ich weiß nicht, ob das schon jeher ohne konkreten Termin so als Test oder so mal geplant war, das um Deutschland zu machen oder ob das jetzt eben dann aus der Not heraus der Plan war, der eben gerade noch umsetzbar war unter den Voraussetzungen.
Ja.
Aber ja.
Ja, also ursprüngliche Planung, ich weiß nicht, ob das noch der aktuelle Stand ist, ab dem 20. September will er als erster Mensch mit einem Triathlon die Welt umrunden. So schrieb es zumindest Trimark zum Start des Projekts
am 25. Juni. Steht dabei, wie viele Kilometer das sind jeweils? Das war mir jetzt nämlich nicht, das hätte ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen können.
Ah ja, genau. Es steht nur, was er bisher an Projekten gemacht hat. Er ist von Portugal nach Vladivostok geradelt, hat die Panamericana von Alaska nach Feuerland in 97 Tagen bewältigt und ist die 18.000 Kilometer vom Nordkap nach Kapstadt in 72 Tagen geradelt.
Ja.
Ne, damit war er einen Monat schneller als die alte Rekordzeit.
Ja, also das kann man auch mal sagen, schöne Grüße an alle da draußen, die immer sagen, so eine Sache machen nur Leute, die nicht schnell sind, sondern nur lang können. Es gibt auch Leute, die können beides. Aber das ist natürlich schon sehr, sehr beachtlich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, so, jetzt Ach, ich bin immer für die Überleitung zuständig, ne?
Nicht unbedingt, aber wenn du jetzt schon dabei bist, dann...
Hast du eine?
Nee.
Du sagtest eben nicht nur extrem lang, sondern auch extrem schnell. Es gab ja mal Zeiten, da war Triathlon auf der Langdistanz ein absoluter Extrem- und Exotensport. Da wurde jeder noch irgendwo so als verrückt abgestempelt, der das macht. Ich glaube, das ist inzwischen ein bisschen mehr Mainstream, sagt man, geworden. Ja, also zumindest da draußen kennt jeder irgendwen, der schon mal eine Langdistanz gemacht hat, glaube ich inzwischen. Ja, also oder
ist halt die Frage. Die Diskussion hatte ich auch letztens. Es gibt ja so die Leute einmal, die machen das alles, weil sie den Sport lieben, kommen mal zum Triathlon und starten mit einer Sprintdistanz und erfüllen sich vielleicht irgendwann den Traum, eine Langdistanz zu machen. Und dann gibt's ja die sagen, irgendwie mein Arbeitskollege hat einen Marathon gemacht und ich muss jetzt einen Ironman machen, irgendwie, weil ich dann stärker und besser und sonst irgendwie bin. Also mehr so ein bisschen das Ziel als solches und nicht der Sport im Vordergrund. Ist halt die Frage, wenn das jetzt so normal ist, dass jeder irgendwann mal eine Langdistanz gemacht hat, ob wir dann alle doch irgendwann in 10 Jahren nochmal Ultra-Triathlon machen müssen, um sagen zu können, wir haben was Besonderes gemacht, weil man den Eindruck hat, jeder Zweite, den man kennt, hat irgendwie schon mal, Marathon ist ja schon nichts mehr, aber auch schon mal eine Langdistanz gemacht und dann kann man sich gar nicht davon abheben.
Ja.
Ja, nee, aber du hast natürlich schon recht, das ist ja deutlich populärer geworden so im Laufe der Jahre.
Ja, also war das ungefähr so, die Gespräche, ja, ich habe auch mal im Fernsehen gesehen, wie die Leute einen Triathlon gelaufen sind.
Und, ja, das höre ich ja auch immer noch.
Und gewonnen hat der Herr Lederer.
Ja, genau. Ja. Ja, aber das ist ja tatsächlich total geläufig. Kommt dir das nicht, wenn du mal mit anderen Leuten, also voll, das ist auch
gerade heute Morgen meine Physiotherapeutin.
Ja, auch Freunde von mir, die das seit Jahren eigentlich auch kennen, das ist immer so, wenn du dein Triathlon läufst, so ich so, ja, so ein Teil davon auf jeden Fall. Nee, ich meine, klar, wenn man damit keine Verbindung hat, also wenn ich jetzt mit irgendwem spreche, der, was weiß ich, für einen Sport macht und ich bin da irgendwie nicht spezifisch drin, dann passiert mir das wahrscheinlich genauso und ich merke es auch nicht. Also das kann man ja verzeihen.
Also dieser Herr Lederer hieß zumindest Lothar Leder und hat 1996 die Schallmauer durchbrochen, die erste Langdistanz unter 8 Stunden zu finishen. Das war in Rot. Ich war dabei. Gute Stunde 20 später im Ziel. Nein, Stunde 15. Hat damit ja eine Schallmauer durchbrochen, die danach, ja, also unter 8 Stunden ist inzwischen ja gang und gäbe bei ganz vielen schnellen Strecken.
Ja. Da ist ja jetzt sogar ja die Frage, wann kommt vielleicht mal die erste Frau auf einem gegebenen Kurs, die das schaffen kann.
Ja, ich also kenne eine, die arbeitet da dran.
Ja, also ich meine, sind jetzt, glaube ich, dann nicht ganz 19 Minuten, ne? 8 Stunden 18 und was weiß ich, paar zerquetschte, 20 oder so. Ist ja von Chrissy Wellington die Weltbestzeit aus Rot.
Ja.
Fehlt nicht so viel.
Nee, ich glaube, das wird auch irgendwann möglich sein. Wir sehen ja Riesenfortschritte im Frauentriathlon, auch in der Spitze sowieso, in der Breite. Also in der Spitze gab es Chrissy Wellington als die Überragende, die einfach mal perfekten Tag mit perfekten Bedingungen getroffen hat. Aber ich bin mir sicher, dass eine Daniela Rief ihre Karriere nicht beenden möchte, bevor da nochmal eine ganz andere Marke fällt. Auf Hawaii hat es dann, jetzt müssen wir gerade rechnen, wie viele Jahre länger gedauert? 21, glaube ich, bis vor 2 Jahren die Marke auf der Langdistanz, auf der Originalstrecke auf Hawaii gefallen ist. Erst durch Patrick Lange, dann im letzten Jahr nochmal pulverisiert durch Jan Frodeno. Ja, und du sagtest, irgendwann die erste Frau unter 8 Stunden und es gibt auch jemanden, der sagt, ach, es ist doch auch möglich, als Mann unter 7 Stunden zu finishen, zu laufen.
Zu laufen. Die Langdistanz. Der muss vorher erstmal unter 29 Minuten auf 10.000 laufen. Ja.
Also viele haben es vielleicht gesehen in Social Media, Christian Blumenfeld hat Lothar Leder getroffen und die beiden haben kurz philosophiert, ob das möglich ist und Christian hat das so ein bisschen vorgerechnet und sagt, ja, ist möglich und Lothars Antwort war nur Mission Impossible.
Ja, also genau, die Norweger sind ja jetzt auf der Durchreise gewesen nach den beiden Rennen in Österreich, nach Frankreich ins Trainingslager und haben am Fuschelsee noch trainiert ein paar Tage und genau, hab dann Christian mit Lothar darüber gesprochen und ich weiß nicht, also auch diese ganzen Rechnungen, die man da anstellen kann, das ist einfach, ich meine, wir kennen alle Jan Frodeno und wir wissen, wie verrückt die 7 Stunden 35 sind, die da bisher stehen und da irgendwie nochmal 36 Minuten abzuknapsen, solange es nicht irgendwann normal sein wird, dass wir doch alle mit irgendwie E-Bikes durch die Gegend fahren mit Antrieb, kann ich mir nicht vorstellen, weil beim Schwimmen wird einfach nicht viel passieren. Es wird niemand kommen, der 5 Minuten schneller schwimmt. Beim Radfahren ist in den letzten Jahren extrem viel passiert. Das hat natürlich viel mit Material und so weiter zu tun. Aber das nochmal rauszukitzeln, also allein von der menschlichen Leistung, und da sind wir wieder rein von der Fitness, ist auch da die Sprünge ja nicht gigantisch gewesen. Also wenn du siehst, was teilweise vor 20 Jahren schon gelaufen wurde auf der langen Distanz, in der absoluten Spitze jetzt, da ist natürlich vielleicht einiges besser geworden, aber es ist jetzt nicht so, dass die Marathonzeiten von 3 Stunden auf 2:30 unter den Top 10 runtergegangen sind und man gesagt hat, okay, das ist jetzt komplett alles nochmal von neu auf ein ganz anderer Sport und eine ganz andere Leistungsdichte. Und
sind wir auch in Bereichen dann, wo noch schnellere Laufsplits einfach dem Radfahren widersprechen würden und so. Also
das kommt ja noch dazu. Ich meine, damals wurde ja teilweise schon 2 Stunden 40 oder drunter gelaufen, obwohl man mit dem Rad länger unterwegs war, man wahrscheinlich sogar einen größeren Mehraufwand teilweise hatte. Und das ist, also für mich ist so, also für mich ganz persönlich ist jetzt eher die Frage, wenn jetzt nicht nochmal was ganz Revolutionäres kommt, müsste man mal schauen, ob je nach Kurs und wenn der Kurs dann auch wirklich lang genug ist, was ja auch immer noch dazu kommt, ob es dann überhaupt mal jemand schafft, unter 7 Stunden 30 zu kommen. Also das wäre für mich die nächste logische Marke, wo ich sagen würde, das könnte man sich noch vorstellen, dass da einer irgendwann 6 Minuten schneller ist bei einem entsprechenden Feld. Ich meine, Jan Frodeno hat das ja mehr oder weniger als Time Trial gemacht. Der hatte ja keine Konkurrenz, der ist komplett allein Rad gefahren, der ist komplett allein gelaufen. Allein durch diese Tatsache ist bestimmt bei dem Aspekt noch was möglich. Die Strecke in Rot gibt es auch nicht mehr. Das heißt, das wird da auch schon schwieriger. Und wie gesagt, dann hat man mal so ein Rennen wie in Texas, wo dann irgendwie 11 Leute, vor 2 oder 3 Jahren war es ja, unter 8 Stunden sind und dann die Diskussion kommt, ja, wenn Radstrecke 5 oder 6 Kilometer zu kurz ist und laufen 1 Kilometer oder noch ein bisschen mehr, ist das noch der Toleranzbereich? Kann man das genehmigen? Bis wo kann man das ausreizen? Also wenn man halt eben sagt, eine bestimmte prozentuale Abweichung ist okay, dann könnte man ja auch einen Kurs bauen, der genau bis zu diesem Punkt zu kurz ist. Ist halt die Frage, ob man das will, nur um die Zeit am Ende halten zu können. Ich meine, das beste Beispiel ist nun mal auch Christian Blumenfeld, der letztes Jahr beim Ironman 70.3 war rein und ich war ja vor Ort und habe danach auch noch mit ihm gesprochen, seine eigene Zeit nochmal eingestellt hat, auf 3 Stunden 25 sind es ja mittlerweile, und danach gesagt hat, also gut, das ist jetzt die Zeit, die zählt jetzt auch, aber ich habe gesehen, es ist die gleiche Strecke und der Wendepunkt stand über 1 Kilometer weiter vorn und ich habe mich selbst gewundert und meine Leistung aus dem letzten Jahr war definitiv besser an den Zahlen, die ich ablesen kann, an dem, was ich selbst auch von mir weiß, so wie ich die Leistung einschätzen kann, und das war eben eine ehrliche Antwort, also es war nicht dieses, ich bin nochmal besser gewesen, sondern dass die Strecke war zu kurz, meine Leistung war schlechter und ich war schneller, einfach weil die Bedingungen so waren. Und deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass jetzt jemand kommt, der über 1/2 Stunde da rausholt. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen Unterhaltung, gerade jetzt in der Zeit, und so ein bisschen Gedankenspiel, was man einfach mal dann aufmachen kann.
Also selbst wenn man die Mitteldistanzzeiten verdoppelt, und jeder, der mal alle Distanzen mehrfach ausprobiert hat, der weiß, dass eine Mitteldistanz viel, viel näher an einer olympischen Distanz ist, vom Belastungsgefühl her und auch vom Tempo her, der weiß, dass sich das nicht einfach verdoppeln lässt, und selbst dann wäre man ja nur knapp drunter mit den allerbesten Zeiten.
Ja, bis zu den Starts von den 3 Norwegern 2018 bei dem Rekordrennen, wo alle unter 3:30 geblieben sind, war ja auch die Weltbestzeit hochgerechnet auf der 70.3-Distanz, die war ja noch von Michael Rehlert und die lag, glaube ich, bei 3 Stunden 34. Also wenn man das verdoppelt hätte, hätte das noch nicht mal gereicht, sondern hätten noch dann irgendwie 8 bis 9 Minuten gefehlt. Und auch wenn man das hochrechnet, das geht ja einfach nicht auf.
Ja.
Also das wird definitiv nicht funktionieren.
Ja. Also das war die Langfassung jetzt von Mission Impossible. Ja. Also was Lothar noch gesagt hat, das war irgendwie, du kleiner frecher Lümmel, das war der Teil, den er sich gedacht hat, aber was er dann gesagt hat, war, du musst erstmal Jan Frodeno schlagen.
Ja, ja? Und ich meine, so ist es ja auch. Also wenn man das gesehen hat letztes Jahr auf Hawaii, und wir reden ja auch von der langen Distanz jetzt und nicht von der Mitteldistanz. Also Jan Frodeno ist ja auch ein Stück weit absoluter Realist, was sportliche Leistung angeht. Und wenn jemand dann eben sagt, ich nehme bei einer 70.3-WM in Nizza nicht teil, weil ich Hawaii gewinnen möchte, dann impliziert das halt irgendwie auch, dass man selbst glaubt, es gibt andere, die unter bestimmten Voraussetzungen und dem Kurs einen schlagen können. Und das dann eben als extrem guter Kurzdistanzler und Mitteldistanzler zu übertragen, was Christian Blumfeld ja nun mal ist, und das weiß auch, glaube ich, jeder, und dass die Voraussetzungen für eine lange Distanz auch da sind, steht, glaube ich, auch außer Frage. Trotzdem muss man es erstmal machen.
Ja.
Und erstmal eine gute lange Distanz hinlegen, dann eine sehr gute, dann mal ein Rennen zu gewinnen, dann Jan Frodeno zu schlagen, das sind alles mal erste Schritte, bevor man dann sich mit einem so verrückten Rekord auseinandersetzen kann.
Ja.
Aber gut, ich meine, dafür sind sie ja bekannt alle.
Zumindest kündigen sich am fernen, fernen Horizont epische Battle an. Und da freuen wir uns drauf. Also ja. Ich glaube, da kommen noch einige Leckerbissen, wenn wir dann alle irgendwann wieder dürfen. Keiner kann einem garantieren, wann es soweit sein wird. Aber ich glaube, da haben noch einige Leute richtig Bock drauf, das Ganze dann so richtig zu zelebrieren.
Ja, ich meine, stell dir das mal vor, wenn auf Hawaii Leute wie Christian Blumfeld und Gustav Iden noch dazukommen, dann macht ein Javier Gomez nochmal, legt dann Langdistanzfokus ein, bis er seine Karriere beendet ist, und ein Alistair Brownlee, die alle auf Jan Frodeno treffen, plus die ganzen Nachwuchsathleten, die jetzt Platz 10 bis 20 teilweise auf Hawaii belegen oder belegt haben, das wäre schon ein unfassbares Rennen. Also
ja. Stell dir vor, nächstes Jahr Olympia fällt aus, aber Hawaii findet statt.
Ja. Dann muss man hoffen, dass es noch genug Quali-Rennen gibt, dass da alle nochmal.
Ja.
Ja, wollen wir es nicht hoffen. Also mir wäre es tatsächlich, ja, wobei, nee, ich starte ja selbst auf Hawaii. Ich wollte gerade sagen, mir wäre fast lieber andersrum, aber das stimmt natürlich auch nicht. Nee, ich will natürlich, dass beide stattfindet, aber ja, ganz, ganz, ganz schwierig. Wollen wir es nicht hoffen.
Wollen wir es nicht hoffen. Ja, wo wir jetzt so sehr in die Ferne geschweift sind Richtung Tokio und Hawaii, bleiben wir doch mal ganz in der Nähe. Es gibt Updates zum Status hier in Hamburg. Wir wissen, dass der Ironman abgesagt ist und auch der am gleichen Tag stattfindende große Jedermann-Triathlon über die Sprint- und Olympische Distanz an dem Wochenende Anfang September. Aber es gab immer schon mehr als Gerüchte, dass man doch noch festhält an den WTS beziehungsweise dem Mixed Team Relay Weltmeisterschaftsrennen. Und diese Gerüchte werden jetzt auch nochmal wieder genährt durch einen Zeitungsartikel, wo eigentlich eher so die Veranstalterseite zu Wort kommt, wo man ein bisschen drüber mutmaßen kann, wie das Ganze zustande kommt. Also was ja schon von Anfang an verlautbart wurde, ist, dass man plant in Hamburg, oder zumindest den Plan noch nicht verworfen hat, in Hamburg diese Rennen für die Elite durchzuführen. Aber von Anfang an wurde gesagt, das Ganze außerhalb der City und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Ganze habe ich auch inzwischen von der ITU bestätigt bekommen, dass die ganz gerne wollen in Hamburg. Und heute gab es nochmal Spekulationen in der Tagespresse, wo das Ganze denn auch stattfinden könnte. Das sind die Spekulationen, die wir auch schon angestellt haben. Die Ruderregatta-Strecke in aller Möhe. Einige Triathleten kennen die vielleicht vom, ich glaube, der Elbe-Triathlon findet da statt. Und auch das große Hamburger Freiwasserschwimmen, was ja immerhin auch schon mal deutsche Meisterschaft war, das findet dort statt. Und eine andere Alternative wäre der Ortkartensee, auch so ein beliebtes Schwimmdomizil, und norddeutsche Radfahrer kennen zumindest vom Vorbeiradeln am Deich im Osten Hamburgs. Ja, ließe sich sicher bewerkstelligen, da die Öffentlichkeit außen vor zu halten. Man müsste nur weiträumig absperren. Ob das Ganze zustande kommt, wissen wir nicht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da jetzt der doch etwas einseitige Artikel so ein bisschen platziert wurde, um ein bisschen Druck zu erhöhen. Nun kommt doch mal zu einer Entscheidung, ob wir hier dürfen oder nicht, weil so wie es aussieht, wollen Veranstalter und will der Weltverband, und es fehlt wohl noch an einer Genehmigung.
Ich hatte letzte Woche auch nochmal einen deutscher Kurzdistanzler kontaktiert und gefragt, ihr sitzt doch in Hamburg, ihr habt doch vielleicht einen Draht, wie sieht's denn aus, weil auch die DTU sich eigentlich äußern wollte mit einer gewissen Planung bis jetzt, aber die kann das natürlich auch nicht machen, wenn die Stadt selbst noch nicht weiß, was möglich ist oder was nicht möglich ist. Dann habe ich eben da auch schon gesagt, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass Hamburg dann eben als selbsternannte Sportstadt und irgendwie auch mehr oder weniger Triathlon-Hauptstadt ein Anliegen oder ein Interesse natürlich daran hat, in irgendeiner Art und Weise, selbst wenn die Strecken abgesperrt sind für Zuschauer, vielleicht noch ins Fernsehen zu kommen, in den vergangenen Jahren immer übertragen worden, ARD, ZDF, vielleicht einen internationalen Livestream über die ITU laufen zu lassen und eben auch nochmal diesen Status aufrechtzuerhalten, weil das wäre natürlich auch aus der Perspektive eine große Chance, dass wenn gar nichts stattfindet und man dann eben das hinbekommt, das erste und vielleicht sogar für dieses Jahr dann einzige Einzelrennen zu organisieren mit dem Startfeld und auf dem Niveau, dass man das in Hamburg austragen kann, würde natürlich der Stadt auch eben im Angesicht dessen, dass man sich gerne als Sportstadt präsentiert, gut zu Gesicht stehen. Also ich könnte mir da gut vorstellen, dass da vieles versucht wird, um das möglich zu machen.
Ja, ja. Absolut. Wir warten weiter gespannt. Auch die WM, da haben wir noch nichts Neues zu gehört. Ja, ja. Was eine mögliche Einzel-WM betrifft, die ja letztendlich den Weltmeister kürt, der sonst in der ganzen Serie gekürt worden wäre.
Ja. Ja, die Frage ist ja gerade auch sowieso noch so ein bisschen, es wurde ja im Artikel auch gesagt, dass aufgrund der Gegebenheiten, und das wissen wir ja alle, die hier in Deutschland irgendwie leben und Sport machen, dass man das bis Oktober auf jeden Fall umsetzen muss, beziehungsweise auf jeden Fall bis Ende Oktober, weil es dann vom Wetter auch einfach nicht mehr umsetzbar ist. Und dann ist halt auch die Frage, was insgesamt noch so passiert, ob es dann überhaupt für alle Nationen uneingeschränkt möglich ist, zu reisen. Also auch hin sieht ja momentan mit Deutschland als Ziel eigentlich ganz gut aus. Aber die Frage ist auch, wenn dann relativ schnell wieder zurückgereist wird, also man kommt hierher für ein Rennen, man hat Zeitverschiebung, man ist dann vielleicht 5 bis 7 Tage vorher hier, macht das Rennen und ist dann aber auch einen Tag später oder 2 Tage später wahrscheinlich schnell wieder weg. Wenn man dann in der Heimat ankommt und erstmal wieder 2 Wochen in Quarantäne muss oder sonst irgendwelche Auflagen da herrschen, dann werden sich vielleicht auch andere Teams und dann in den verschiedenen Nationen wird sich dann gut überlegt, ob man das überhaupt auf sich nehmen möchte. Und ich glaube, da ist auch das letzte Wort noch nicht überall gesprochen. Also wie groß da die Wahrscheinlichkeit ist, dass es überhaupt uneingeschränkt möglich sein wird, selbst wenn es das Rennangebot gibt. Also da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass einige Nationen da eventuell gar nicht kommen.
Mhm. Wir haben vor einigen Tagen veröffentlicht eine Liste, die von der Deutschen Triathlon-Union erstellt wurde mit Rennen, die noch stattfinden sollen. Aber auch da alles mit einer gewissen Halbwertszeit versehen. Viele Rennen, die wir da mit auf der Liste hatten, sind inzwischen auch aus dem Plan genommen. Wenn man jetzt mal zum größten Veranstalter schaut, bei Ironman geht auch im August nichts. Dafür gibt es eine dichte Ballung von Rennen ab Anfang September. Es soll losgehen am 1. September-Wochenende mit dem 70.3 in Finnland, in Lahti, mit dem großen Event in Estland in Tallinn mit 70.3 und Volldistanz. Wenn man sich diese Länder anschaut, auch in Polen ist was geplant, der 70.3 Gdynia. Also allein an dem Wochenende 1, 2, 3, 4, 5 große Rennen in Europa. Wenn man sich diese Länder anguckt, ich habe mal in Finnland und Estland reingeschaut, die haben Corona einigermaßen im Griff. Die Frage ist, wie weit wir es im Griff haben und ob nicht auch viele Länder inzwischen uns gegenüber wieder zumachen werden. Ja, auch in einem geeinten Europa. Wir werden es sehen. Ja, also.
Ja, es ist gerade, im Grunde genommen ist es ja ein Auf und Ab, aber irgendwie hat sich von der Sicherheit her nie in dieser ganzen Zeit irgendwas verändert, auch wenn Nein. du jetzt siehst, dass auf Mallorca, einmal was die sportliche Seite angeht, also dass jetzt das Challenge-Rennen Mitte Oktober abgesagt wurde und eben der Ausweichtermin vom Ironman 70.3 Mallorca Anfang Mitte Mai auf, ich glaube, den 31.10. gelegt wurde. Und das ist, ich hab mal geguckt, letzte Woche, als das Challenge-Rennen abgesagt wird, hatte ich die Meldung dazu geschrieben. Und für das 70.3-Rennen auf Mallorca kann man sich immer noch anmelden. Also da haben vermutlich so viele Athleten die Option gewählt, den Startplatz aufs nächste Jahr zu übertragen, dass da Plätze frei geworden sind. Und auch da ist es immer noch möglich zu sagen, ich nehme teil. Und Flüge nach Mallorca gehen, das Leben auf Mallorca wurde, nachdem es kurz wieder geöffnet wurde und da Hoffnung geherrscht hat, schnell wieder eingeschränkt. Die Geschichte kennen sicherlich die allermeisten. Also auch da ist es halt echt die Frage, wir kriegen sicherlich gleich die Überleitung zu Italien, aber das ist eben genau das, was wir von Anfang an gesagt haben. Also es werden Alternativtermine gesucht, gefunden oder beziehungsweise wurden gesucht und gefunden ganz früh, als man davon ausgegangen ist, in ein paar Monaten wird schon alles wieder umsetzbar sein. Und jetzt steht man eben genau davor, dass andere Athleten dann eben das Vertrauen angenommen haben und umgebucht haben, Flüge, Unterkünfte und jetzt dann teilweise den Fall haben, wie jetzt, was hatten wir in Amerika, Ironman Texas und Ironman 70.3 Lubbock auch, Das war ja das Rennen in Texas. Dass dann irgendwie 3-4 Tage vorher gesagt wurde, es ist doch nicht möglich. Also halt echt dann international in Situationen kommen, wo Leute eventuell, darüber kann man jetzt streiten, wie sinnig das ist, aber die fliegen dann zu dem Ort und kriegen dann vor Ort bei der Abholung eigentlich der Unterlagen mehr oder weniger gesagt, hier findet doch nichts statt. Das ist natürlich richtig, richtig blöd.
Also es wirkt momentan so wie so ein großer Parkplatz, alle Rennen im September und ich befürchte, dass es jetzt relativ schnell, was heißt ich befürchte es, ich gehe davon aus, weil es ja vielleicht auch in manchen Bereichen Sinn macht, diese Risiken nicht einzugehen. Ich gehe davon aus, dass es jetzt zu einer zweiten Welle kommt und zwar nicht zu einer zweiten Corona-Welle, sondern erstmal zu einer zweiten Welle von flächendeckenden Rennenabsagen. Die Zeitfenster in Europa sind kurz, was da jetzt alles innerhalb weniger Wochen stattfinden soll.
Ja.
Ich kenne viele Athleten, die sind noch irgendwo gemeldet, die hoffen, aber ich denke mal, wenn wir uns nächste Woche unterhalten, sind wir wahrscheinlich schon ein bisschen schlauer.
Vermutlich, wenn wir jetzt zu dem Thema kommen, einer hatte das auch schon so angekündigt, morgen früh wird der Ironman Italy abgesagt. das hat uns natürlich auch erreicht über viele, die jetzt noch gemeldet sind und teilnehmen wollen. Das
ist ja auch ein Riesen-Event.
Über 2 Tage auch noch.
Über 2 Tage mit 5150, mit Ironman und mit Ironman 70.3.
Ja.
Ich war da bei der Premiere des Ironman am Start 2017. Tolles Rennen, super Atmosphäre, schöne Laufstrecke, Radstrecke, könnte ein bisschen selektiver sein. Ich weiß nicht, ob es inzwischen so ist. Aber insgesamt ein tolles Rennen- und Reiseerlebnis damals. Das Ganze als Riesen-Event geplant und abenteuerliche Verschiebungsgeschichte.
Ja, muss man vielleicht inhaltlich so ein bisschen aufrollen für die Leute, die nicht selbst als Athlet betroffen sind, die haben wahrscheinlich die Umstände gar nicht mitbekommen. Also es ist jetzt so, dass das Rennen um ein Wochenende nach hinten verschoben wurde, weil es eben vor Ort in Italien eine stattfindende Wahl gibt, die auch aufgrund von Corona verschoben wurde und dadurch ist es jetzt eben nicht möglich, das große Wochenende so an dem Termin stattfinden zu lassen. Deswegen wurde jetzt kurzfristig gesagt, es findet alles eine Woche später statt. Und wenn ich mich nicht täusche, ist es in 8 Wochen oder sogar schon in 7 Wochen. Das müsste dann,
genau, das Rennen wurde ursprünglich nicht verschoben. Das stand immer an diesem 19. und
20.
September. Das ist das angestammte Datum
der
Veranstaltung in Cervia. Und wie geht man damit um?
Ja, es ist halt, also ich hab so ein bisschen gesehen, einige Leute haben dann gleich gesagt, das hat man noch von Anfang an gewusst, dass da eine Wahl stattfindet. War jetzt auch so mein erster Impuls, aber man hat auf jeden Fall, also es war definitiv so, dass die Wahl auch verschoben wurde. Also das heißt, da musste man in irgendeiner Form drauf reagieren. Das heißt, es ist so ein bisschen für Ironman vielleicht die Situation, wenn man mal gerade nicht Glück hat, kommt auch noch Pech dazu. Weil das war ja oder ist ja definitiv etwas, was man in der Form nicht beeinflussen kann. Also natürlich könnte man jetzt behaupten, ist jetzt ein schöner Aufwand oder ein schöner Vorwand, da den schwarzen Peter abzuschieben und zu sagen, das ist jetzt nicht möglich für uns und vielleicht, wenn im nächsten Schritt wirklich kommt, an dem Wochenende das hinzukriegen mit so einer kurzfristigen Verschiebung, dann ist das gar nicht alles umsetzbar, dann hätte man schön jetzt sagen können, aufgrund von externen Faktoren sind wir jetzt verhindert. Soweit ist es noch nicht und das wäre jetzt auch irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Wenn das dann wirklich an den Genehmigungen hapert, dass das so kurzfristig da eben dann auch verschoben werden musste, kann man da in so einer Sondersituation auch einfach nichts gegen machen. Und dann ist man wieder genau da, oder bei dem Thema, was ich gerade angesprochen habe, da hat man jetzt natürlich ganz viele enttäuschte und wütende Athleten, die sagen hier, seid ihr bescheuert? So, ich habe vielleicht alleine oder mit der Familie oder wie auch immer, ich habe Flüge dahin gebucht, ich habe Unterkünfte. Also wir wissen es ja auch von deutschen Athleten, die werden ja nicht zu Fuß hingehen und auch nicht mit dem Rad dahin fahren. Das kennen wir ja alle, da kann man nicht sagen, bleib jetzt auch einfach eine Woche länger oder wir hatten den konkreten Fall, jemand hat uns auch geschrieben, also mehrere Leute haben uns geschrieben, aber ein Fall war dann eben auch, weil jetzt angeboten wurde, man nimmt den Termin entweder wahr eine Woche später oder man geht aufs nächste Jahr, dass dann jemand gesagt hat, eine Woche später kann ich nicht, weil da habe ich keinen Urlaub, das geht nicht und nächstes Jahr kann ich nicht, mein Sohn wird eingeschult und da haben wir andere Sachen vor. da sieht man eben, wie es dann gehen kann. Also
ja, ja.
Das ist schon doof.
Und in dem Fall waren das auch die beiden einzigen Optionen, die angeboten wurden. Entweder eine Woche später oder ein Jahr später.
Ja.
Nichts mit Gutscheinregelung, nichts mit Umbuchung auf irgendein
anderes Rennen. Ja.
Also ja. Das ist ja was wir länger beobachten. Wir haben ja in Deutschland doch inzwischen eine gute Lösung, aber die ist halt die Lösung, die auf deutschem Recht beruht. Deutsche, die jetzt im Ausland gemeldet sind, da hält sich Ironman an die rechtlichen Vorschriften, die da sind. Da gibt es diese Gutscheinlösung nicht. Und der Schwung an Mails, der da jeden Tag zu diesem Thema reinkommt, der ist schon groß.
Ja, voll. Also ich kann da auch jeden total verstehen, der jetzt sagt, irgendwie, ich soll in acht Wochen da ein Rennen machen und will eine Langdistanz unter Umständen absolvieren. Ist ja eigentlich ganz egal, welche Distanz, aber irgendwie, man hat langfristig damit geplant, man hat jetzt in der letzten Zeit auch darauf gehofft, dass man dann jetzt irgendwie dazu geneigt ist, zu sagen, Ironman, irgendwie, was da gemacht wird, ist alles nicht in Ordnung. Ich finde tatsächlich, da muss man jetzt in dem Fall so ein bisschen differenzieren, weil wenn dem echt all so sein sollte, wie es jetzt gerade dargestellt wird und so sieht es ja aus, dann war das eben keine eigene und bewusste Entscheidung, sondern es war eine Reaktion im Endeffekt, was man eben besser lösen kann. Und da sind wir bei dem alten Spiel, ist dann eben damit umzugehen. Also so dann zu sagen, ihr müsst dann nächstes Jahr starten, sondern da dann nicht offener zu sein und dann eben diese Option anzubieten und zu sagen, ihr kriegt einen Gutschein, ihr kriegt, wenn die Plätze noch da sind, könnt ihr euch auch bei anderen Rennen anmelden, die eben zeitlich möglich für euch sind. Das wäre natürlich eine kundenfreundliche Lösung letztendlich gewesen, weil dann hätte man alle Optionen mit abgedeckt. Dann würde man einfach sagen, so geht nicht anders, es tut uns auch leid, wir hätten es gern anders gemacht, aber so finde eine Lösung, die für dich angemessen ist. Und da steht sogar dann in der Mail, habe ich dann gesehen, an die Teilnehmer unten noch drin, wir uns ist bewusst, dass das auch Konsequenzen hat für Reisebuchungen und Flugtermine und so weiter und wir bitten dafür zu entschuldigen. Da denke ich mir auch, das ist ja gut, aber das hilft jetzt in dem Fall nichts. Also da sitzen halt wirklich jetzt tausende Leute da drauf, die jetzt alle einen deutlichen Mehraufwand haben und jetzt überlegen müssen letztendlich, ob sie überhaupt starten oder nicht.
Ja. Aber man sieht auch mal wieder, wie sich der Kontext verschoben hat. Also in einem normalen Jahr wäre eine solche Ankündigung bei einem so großen Rennen 7 Wochen vorher der Skandal des Jahres gewesen. Jetzt ist es eine Randnotiz, über die nächste Woche sich nach wie vor die Leute ärgern, die da jetzt ein Problem mit haben. Aber alle anderen haben da einen Haken dran gemacht.
Ja, du sagst ja schon, das ist halt der Kontext, ne? Weil, also es ist halt erwartbar. Also viele Leute, die jetzt auch noch an Rennen glauben, mittlerweile ist es ja vielleicht mehr Hoffen als Glauben, weil jeder weiß, es ist einfach eine sehr realistische Option, dass irgendwann relativ kurz vorher noch gesagt wird, geht einfach nicht. Das nun mal jetzt für uns und für andere Sportarten und Teile der Gesellschaft letztendlich ja auch die Realität, in der wir leben.
Ja. Apropos an Rennen glauben, ich hatte gestern ein sehr interessantes Telefonat mit einer Sprecherin der PTO in England. Die haben ja ihre Weltmeisterschaft, ihre PTO-WM über eine Mitteldistanz, ich glaube die Strecke war noch gar nicht so genau definiert, in Daytona, Florida angekündigt und so hieß es gestern, sie gehen auch davon aus, dass das durchgeführt wird und sie gehen auch davon aus, dass das ganze Rennen mit Age-Groupern im Rahmenprogramm, sage ich jetzt mal, durchgeführt wird. Wissen zwar auch, dass wahrscheinlich die Age-Group-Beteiligung wenig international sein wird, aber sie planen weiterhin eine PTO-Weltmeisterschaft am, ich glaube, 2. Dezemberwochenende, ich glaube so um den 10. Dezember war das Ganze angesetzt, mit ordentlich Preisgeld und einem sehr, sehr starken Profifeld. Ja, das Profirennen innerhalb des Daytona Speedway. Wir sind weiter gespannt. Ja, also es könnte sein, dass so ein Format, was am Anfang noch so ein bisschen belächelt wurde, vielleicht tatsächlich das Saisonhighlight des Jahres wird.
Ja gut, wir haben es ja schon gesagt, wenn man es irgendwo umsetzen kann, dann vielleicht da bei der Location. Von daher ist es aber auch da mit den ganzen, wenn man sagt, man will das beste Startfeld zusammenkriegen, auch da mit Reisemöglichkeiten immer so eine Frage. Ich hatte das nochmal rausgesucht, weil uns jemand geschrieben hatte, nachdem wir letzte Woche drüber gesprochen haben, hatte ich mir als Kommentar für heute notiert, jemand, der gesagt hat, ich wollte auch nur mal sagen, dass es nicht überall in den USA so schlimm mit Covid ist. Ich selbst lebe in Oregon und wir haben auch steigende Zahlen gesehen, aber kein Vergleich mit Arizona oder Florida. Es gibt auch einige vernünftige Politiker hier und ich hoffe immer noch auf einen lokalen Triathlon Ende August. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu optimistisch ist, aber wenn jemand, also einmal schön zu hören überhaupt, dass es Leute oder dann in dem Fall Deutsche gibt, die in Amerika leben und das jedes Mal verfolgen oder viel verfolgen, was wir hier machen und erzählen, aber dann ist natürlich auch spannend, da einen Einblick zu kriegen. Also wenn jemand vor Ort lebt und sagt, es ist gar nicht so unrealistisch, dass man vielleicht unter den gegebenen Auflagen auch da kleine Veranstaltungen durchführen kann, wie es bei uns jetzt auch der Fall ist. Also auch jetzt am vergangenen Wochenende haben kleinere Triathlons überall in Deutschland stattgefunden. Mhm. Und das ist ja eben dann trotz der ja, extremen Fallzahlen, die man in den USA hat, vielleicht auch dann je nach Bundesstaat Möglichkeiten gibt, das in einigen Orten umzusetzen, wäre natürlich eine schöne Nachricht und scheint ja dann auch so zu sein, wenn man das so hört. Also da dann die Erfahrung von jemandem zu hören, der vor Ort da involviert ist und auch die ganze Entwicklung erlebt hat, ist natürlich dann immer noch deutlich hilfreicher, als das große Ganze zu nehmen und da so rauf zu blicken, weil dann müsste man bei den USA halt eben sagen, spricht es eine eindeutige Sprache. Aber auch da scheint es dann eben nicht so klar zu sein.
Und, ja, wir haben das Thema Kona und Big Island häufiger schon erwähnt. Auch wenn es jetzt mal wieder zwei Fälle gab nach längerer Pause, ist man ja da doch sehr verschont geblieben. Und auch da hält man noch am Ironman 70.3 fest, der eigentlich jetzt nächste Woche stattfinden sollte, aber verschoben wurde auf den 21. November, wo man dann, wenn man unter sich bleibt und weiterhin Corona von den Inseln außen vor hält oder gerade auf dieser Insel außen vor hält. Insgesamt hat Hawaii schon auch die höchsten Zuwachsraten im Bereich der ganzen Pandemie, aber das konzentriert sich alles auf Oahu und eben die Inselhauptstadt oder die Staatshauptstadt Honolulu. Ja, wünschen wir unseren Freunden da auf Big Island das Beste, dass sie weiter so glimpflich davon kommen.
Wenn du das nochmal in Bezug zu Daytona setzt, dann ist eben auch da die Frage, wie genau sieht es dort aus, wie genau hat man da eben Möglichkeiten, ein Konzept besser umzusetzen als bei einem normalen Triathlon oder bei einer normalen Triathlon-Location. Da ist halt eben das Problem, wenn man das mit so einer hohen sportlichen Wertigkeit gestalten will, kommen die Leute halt aus aller Welt, ne? Mhm. Und von ganz vielen verschiedenen Flughäfen und so weiter mit Zwischenstopps und ich glaube, das wird sich auch erst ein bisschen später zeigen. Also das sind ja jetzt noch irgendwie 4 Monate hin.
Ja, und, also Stand heute dürfte man aus rein sportlichen Gründen nicht in die USA einreisen. Und wenn man wieder käme, müsste man auch 14 Tage in Quarantäne oder einen negativen Test nachweisen. Also so einfach ist das alles gerade nicht.
Wir haben das Beispiel vorhin diskutiert. Die Auflagen sind ja so unterschiedlich, dass es jetzt gerade wohl, aus Deutschland ist es verboten, in die USA aus dem Grund zu reisen. Aber aus der Türkei, was ja auch definiertes Risikogebiet ist, für uns jedenfalls, ist es erlaubt. Deswegen gibt es jetzt einen Boxer, einen Profiboxer, der, glaube ich, tatsächlich auch aus Hamburg kommt, der jetzt erst in die Türkei fliegt, um von da dann in die USA einzureisen. Aha. Weil das darf er.
Okay.
Also da gibt es so viele Lücken auch gerade, dass man für sich einfach nur gucken muss, wie man es macht. Also vielleicht wird das dann der Tipp für alle Triathlon-Profis, die versammeln sich dann bei einem Ort, wo die Einreise erlaubt ist, noch zu einem Kurztrainingslager für 2 Wochen.
Ja.
Und dann fliegen sie rüber.
In Bahrain.
Genau. Genau. Nee, aber es ist, man wird dann kreativ offensichtlich damit, ich weiß nicht, wie es generell jetzt so um den Boxsport steht, aber auch da wird es dann irgendwie möglich gemacht, dass sowas dann in den Staaten stattfinden kann. Also, ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Offensichtlich.
Ja, wo ein Wille ist, ist ein Weg, genau. Wir haben noch einige Themen zu den eher sehr kurzen Formaten. Na, so kurz ist es gar nicht. Wollen wir uns von der Distanz runterhangeln? Legen wir mal los mit Joe Skipper.
Ja, das war definitiv nicht kurz.
Das war nicht kurz, nee.
Der hat einen neuen britischen Rekord beim Bracklin 12-Hour Time Trial aufgestellt, also 12 Stunden Zeitfahren. Und hat in der Zeit eine Distanz von 525 Kilometern absolviert. Er hat das Ganze ja auch schon mal gemacht. Wir haben auch mal darüber gesprochen, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube, es war auch 12 Stunden. Auf jeden Fall, ja, ein Rekord gebrochen, hat sich da nochmal bedankt, dass es in der Zeit jetzt gerade möglich ist, da überhaupt irgendeine Form von Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Wir haben letzte Woche über ihn gesprochen in Bezug auf den Ironman, der jetzt immer noch nicht final, weil Klage läuft und so weiter. Wir haben drüber gesprochen, aber abgesagt werden soll eigentlich. Und Joe Skipper, der da vor Ort war, um zu trainieren, den dann die Absage ereilt hat, auch der findet jetzt dann irgendwie andere Wege, sich sportlich zu motivieren. wie du auch, mit einem Zeitfahren, nur ein bisschen länger. Und,
ich hoffe nicht, dass es so lang geht bei mir. von der Zeit her.
Nee, hoffentlich nicht, das stimmt. Aber was auch sehr beachtlich ist, er hat unter anderem geteilt seinen einstündigen Peak, also seine höchste Leistung über eine Stunde innerhalb diesen 12 Stunden, und die lag bei 295 Watt Average Power. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und vermutlich wird das dann insgesamt auch nicht deutlich darunter sein, weil man hat ja bei einem 12-Stunden-Format nicht unbedingt die Idee, mal eine Stunde Vollgas zu geben und dann auszufahren. Also das ist schon dann wieder sehr, sehr beachtlich. Von Joe Skipper weiß man ja auch, dass er Radfahren kann.
Ja, der macht häufiger mal solche Geschichten.
Ja, das stimmt.
Ja, dann streichen wir das mal hier von unserer Liste. Was noch stattgefunden hat, bevor wir zu den Dingen kommen, die stattfinden. Wir haben schon gesprochen über einen Benefiz-Triathlon.
Genau, wir wollten das nachreichen.
Genau.
Und da habe ich dann auch nochmal geguckt. Also wir haben ja erzählt, letzte Woche Benefiz-Triathlon, Langdistanz, nochmal einen draufzusetzen, um im Pool zu schwimmen, das ist nichts Besonderes, aber dann eben auf einem Sportplatz die Raddistanz komplett im Kreis zu absolvieren und dann auch den Marathon auf 105 Runden auf dem Sportplatz durchzuziehen. Also nochmal über all dem, was wir schon gesehen haben mit Indoor-Langdistanz und Do-it-yourself-Langdistanz und all dem, was da schon dabei war. Und ja, das Vorhaben, ich wollte ja nochmal nachschauen und dann das Nachreichen, ist tatsächlich geglückt. Und was mir vorher gar nicht so bewusst war, es ist tatsächlich von dem Ort der Bürgermeister, der das absolviert hat. Also geht mit gutem Beispiel voran und für einen guten Zweck. Das ist der Bürgermeister von Lana und der heißt Harald Stauder und wäre eigentlich im Sommer beim Ironman Tallinn in Estland gestartet. Und weil das eben auch nicht stattgefunden hat, hat er sich dann eine andere Möglichkeit überlegt, einmal sportlich noch irgendwas auf die Beine zu stellen und zeitgleich auch noch was Gutes zu tun. Und der hat das dann eben durchgezogen und ist, wie ich dann informiert wurde von dem Team, was es da betreut hat und auch von ihm, eben nicht die angekündigten, was waren es dann, 455 Runden Rad gefahren auf dem Sportplatz, sondern nur 418, weil er ist auf Bahn 5 gefahren. Also das macht es natürlich deutlich, deutlich besser.
Bahn 5 ist jetzt die mit der Mulde.
Ja, genau. Ja, und das, das ist, wie gesagt, wenn das nicht für einen guten Zweck wäre, würde man sich wirklich fragen, wo das alles noch irgendwie mal enden soll, gerade mit den ganzen extremen Veranstaltungen. Aber in dem Fall muss man ja wirklich sagen, ob das jetzt eine absolute Vorbildfunktion ist, als Bürgermeister sowas zu machen, kann man bestimmt auch drüber streiten, aber nee, Spaß beiseite. Also gerade für einen guten Zweck. Ich hatte nochmal geguckt, was da gespendet wurde. Habe jetzt leider bis zum Punkt jetzt nicht rausfinden können, wie viel das war, geht dem Verein Momo, heißt der, zugute, und der setzt sich für Palliativbetreuung von Kindern und jungen Erwachsenen ein. Also wirklich für eine gute Sache, und da kann man sich auch mal mehrere Stunden für so ein Projekt schinden. Ich glaube, die Endzeit letztendlich war, beziehungsweise die Einzelsplits waren Stunde 40 fürs Schwimmen, dann fürs Radfahren 6 Stunden 45 und 4 Stunden 50 fürs Laufen. Das hat auch dann ein bisschen gedauert. Aber wie gesagt, das kann man auf jeden Fall mal lobend hervorheben.
Ja. Apropos viele Runden auf dem Rad. Lionel Sanders hat ein neues Ziel angekündigt.
Ja?
Hast du nichts von mitbekommen? Ich gucke hier gerade im Slow-Twitch-Forum. Der möchte den kanadischen Stundenrekord knacken.
Nee, das habe ich echt noch nicht mitbekommen.
Der liegt bei 48,5 Kilometern. Und kann man das schaffen als Lionel Sanders?
Ja.
Kann der Kurven fahren? Kann der Bahn fahren? Der hat zumindest, glaube ich, mit Canyon einiges an Bahntests gemacht.
Ja, auch vorher schon, als er noch bei Ganova.
Ja.
Also vor Jahren schon. Das Jahr. Bestimmt müsste er dann das mal spezifisch trainieren. Aber wenn man sieht, was es denn damals, als die Rekorde zurückgesetzt wurden und Jens Vogt damals den ersten Stundenweltrekord gefahren ist, in welchem Jahr war das? Ist ja noch nicht so lange her. Was, 2014 oder so?
Puh, in dem Thema bin ich nicht so drin.
Ist der, glaube ich, 51 Kilometer gefahren, und dann ging das ja Schlag auf Schlag. Dann wurde der ja eben, weil es das Zurücksetzen der Rekorde gab, wurde das ja jede Woche neu gebrochen, und jetzt mittlerweile liegt der, glaube ich, bei 55 oder 56 Kilometern. Also ich halte das für realistisch. Also Lionel Sanders hatte ja sowieso mal gesagt, da kann man natürlich drüber streiten, ob das dann so wirklich ernst oder halb ernst gemeint ist, aber für Kanada bei den Olympischen Spielen als Zeitfahrer anzutreten, ist, glaube ich, so eine halb ernst gemeinte Idee, genauso wie Alistair Brownlee, der ja mal gesagt hat, er könnte sich auch vorstellen, über 10.000 Meter bei einer Weltmeisterschaft oder bei Olympia teilzunehmen, als er dann die 28-32 damals beim Stanford-Meeting gelaufen ist. Da fehlen, glaube ich, ähnlich viele Prozent noch, wenn man das so gegenüberstellt. Also beide sind sicherlich herausragend in der Disziplin im Triathlon. Aber dann, wenn man dann den direkten Vergleich nehmen würde, zumindest zur Spitze fehlt da sicherlich einiges. Ich bin leider nicht damit so vertraut aus dem Stegreif jetzt, wie gut die kanadischen Zeitfahrer sind. Also so in der Geschichte und auch jetzt gerade und dann vor allem nochmal auf der Bahn, das ist ja nochmal ein Unterschied. Wobei ich da eher sagen würde, das kommt Lionel Sanders eher nicht zugute bei seiner Fahrtechnik. Aber spannend. Also ich will es nicht komplett ausschließen.
Ja, wir gucken mal, wir kontaktieren mal unseren Freund Kevin McKinnon, der da näher dran ist, auch am Radsport. Einer seiner Söhne ist Radprofi und vielleicht kann er uns da ein paar mehr Insights zu geben.
Also rein von der Power muss man ja sagen, Lionel Sanders hat ja ungefähr eine Schwelle von 400 Watt. Und wenn man auch so sieht, was da so die Swift-Rennen an Werten zutage gefördert haben, auch im Vergleich zu den Radprofis, dann wird das leistungstechnisch, also so viel mehr werden da die Leute auch nicht treten. Aber klar, bei einem Rekord redet man auch immer von dem jeweils Besten eines Landes, der das jeweils geschafft hat. Also das ist dann nicht irgendwie da mitzufahren oder so. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Steht da denn schon irgendwo bei, wann das stattfinden soll?
Nein, habe ich hier spontan nicht gefunden. Also das können wir nächste Woche vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen. Wir haben ja auch da unsere Connections. Aber du hattest eben schon erwähnt, das Wort Spezialisten, also man muss das auch schon, glaube ich, speziell vorbereiten, auch so die Materialfrage ist da sicher eine ganz wichtige, ja.
Ja, total. Du darfst dich ja quasi nicht bewegen. Also ja. dieses Ding damals in der Vorbereitung, da hatte ich mir auch Videos mal zu angeguckt damals, wie sich dann auf einen Stundenweltrekord vorbereitet wird mit Equipment und mit Position. Du sollst ja quasi mehr oder weniger gar nicht den Kopf irgendwie drehen, um mal auf die Uhr zu gucken oder so. Oder je nachdem, wo du fährst. Das ist ja so eins der Dinger gewesen damals, wo dann gesagt wurde, halt einfach nur still. Und das, weiß nicht, ist, glaube ich, als Triathlet, der ganz genau weiß, er muss in einem Rhythmus trinken und da ist noch Equipment dabei, eher ungewohnt, aber gut, vermutlich hat er auch noch ein bisschen Zeit, um das mal auszuprobieren.
Also wenn das Ganze zustande kommt, hoffen wir auf einen Livestream.
Ja, aber das kriegt er doch hin.
Ja. Was viel kurzfristiger stattfindet, und da geht es auch über viele Runden, ist die Deutsche Meisterschaft der Leichtathleten in Braunschweig, jetzt auch mit Läufern. Das haben wir, glaube ich, schon mal kurz diskutiert gehabt, dass genau, Läufer ursprünglich ausgeschlossen waren, weil eben bei den längeren Strecken doch engere Felder sind. Ich weiß nicht, ich bin nicht auf dem Laufenden, unter welchen Regularien das Ganze jetzt stattfinden soll, aber wir wissen, Triathleten sind am Start
und die Laufveranstaltungen finden auch alle statt. Also auch 1500 Meter, 800 Meter, 3000 Hindernis. Ja, das haben sie ja dann tatsächlich noch geschafft, das doch durchzubringen. Da wurde sich ja für stark gemacht, auch von den Sportlern. Da hatten wir auch nochmal drüber gesprochen und das hat auch geklappt.
Mit Regeländerungen oder normal wie immer?
Ich weiß nicht, ob das Teilnehmerfeld limitiert ist auf eine bestimmte Anzahl, aber es gibt keine Abstandsregeln oder so. Es ist einfach ein normales Rennen. Aber wahrscheinlich einfach auch mit dem Argument, dass andere Straßenläufe stattgefunden haben, wird das ja auch dann möglich sein. Also das sind ja bei den Veranstaltungen, also lass mich jetzt lügen, aber nie mehr als 15 Teilnehmer oder so dann vielleicht oder maximal 20. Ich glaube, bei den Frauen sind 17 über 5000 Meter, aber es sind ja nicht mehr als 20 Leute dann. Mhm. Wenn du halt siehst, dass irgendwo anders dann auch Straßenläufe stattfinden oder auch jetzt zum Beispiel den Triathlon, den wir hatten in Leipzig mit 25er Startwellen, das sind dann ja mehr Leute, die zeitgleich irgendwo Sport treiben, auch wenn jetzt natürlich Triathlon nicht laufen ist, aber das ist, finde ich dann auch schon begründbar, gerade wenn man bei einer deutschen Meisterschaft davon ausgeht, dass da auch in der Spitze jedenfalls einige dabei sind, für die das Profisport und Beruf ist, dass man denen dann eben auch versucht zu ermöglichen, dass sie noch irgendein Ziel haben, die Leute, die jetzt schon für Olympia qualifiziert waren, dass die auch eben dabei bleiben. Da hat man ja auch als Verband und als irgendwie deutsche Sportnation irgendwie vermutlich ein Interesse dran, dass die Leute jetzt nicht die Lust verlieren und dann irgendwie nächstes Jahr, wenn es wieder voll losgehen soll, so ein großes Wettkampfloch hatten, dass sie da irgendwie komplett nochmal neu ansetzen müssen.
Ja, es geht letztendlich ja um die Athleten, also im Fußball geht es vielleicht auch noch um andere Dinge, da ist es ja schon länger so, dass die Athleten wieder ran dürfen, in anderen Verbänden, da macht man noch seine Hausaufgaben, wir haben auch schon drüber gesprochen, die Schwimmer planen ihre deutschen Meisterschaften Ende Oktober, Anfang November mit maximal 30 Leuten, sprich 3 Vorläufen pro Disziplin und auch nur auf den olympischen Disziplinen und ohne Staffeln, also auch das ein Konzept, was durchsetzbar, durchführbar ist. Keine Zuschauer in der Halle, das heißt die anwesenden Athleten, die in der Stückzahl schon reduziert sind, können sich auch auf den Tribünen mit Abstand ausbreiten. Von daher alles Konzepte, die nach gegenwärtigem Stand durchaus umsetzbar sind. Und wie gesagt, die Leichtathleten jetzt am Wochenende inklusive Läufern, inklusive Laura Lindemann.
Ja, genau. Also bei den Frauen sind 2 Triathletinnen dabei. Eine davon Laura Lindemann, die jetzt gerade noch im Trainingslager in Livigno ist und 2 Tage vorher dann aus der Höhe runterkommt, um dann da eben mal gegen die Spezialisten auf der Bahn auf 5000 Meter zu testen und hoffentlich eine neue Bestzeit aufzustellen. Hat auch extra gesagt, im Gegensatz zu ihren Konkurrentinnen wird sie keine Spikes tragen, weil das ist als Triathletin ungewohnt. Da will sie dann auch nichts riskieren. Aber da bin ich auch mal sehr gespannt, also was da möglich ist. Weil die Zeiten reichen da, wenn man dann eben eine Ausnahmeläuferin hat wie Alina Reh, die jetzt gemeldet ist mit einer Zeit von 15:04, die sie gelaufen ist vor einigen Wochen, bis hin dann zu Meldezeiten, die für eine Qualifikation gereicht haben bei 16:45, dann hat man da eben eine große Spannweite, wobei vermutlich da Alina Reh für sich selbst laufen wird. Da wird auch Laura Lindemann als Topläuferin im Triathlon nicht ansatzweise rankommen. Aber das im direkten Vergleich dürfte schon ganz spannend sein.
Ja, also, ja.
Vor allem, weil sie, glaube ich, auch noch nie über eine vermessene Laufdistanz eine Zeit aufgestellt hat, zumindest in einem offiziellen Wettkampf. Und mit der Konkurrenz, dann kann man dann echt mal schwarz auf weiß sehen, wo man dann steht.
Ich erinnere mich an Zeiten, da war das Triathlon-Geschehen noch ein bisschen mehr auf Saarbrücken konzentriert. Da hat der Kader dann immer verschiedene Ausscheidungen gemacht für Meisterschaften und die haben da so Testwettkämpfe gemacht, auch auf der Bahn, und die waren immer angemeldet als offizielle DLV-Läufe. Mhm. Und die haben so früh im Jahr stattgefunden, davor war noch gar nichts und danach auch relativ lange nichts, sodass in den deutschen Bestenlisten ganz lange so Athleten wie, ach, wer war es damals, Sebastian Dehmer und Steffen Justus ganz oben standen. Mhm. Ja, ich meine, die konnten laufen, das wussten wir. Ne? Aber bevor die richtigen Leichtathleten dann in ihre Kernsaison gingen, waren die Triathleten schon längst bei ihren Meisterschaften unterwegs und so. Also da ging es eigentlich um andere Dinge, aber war ein schöner Kniff, das Ganze als offiziellen Lauf anzumelden, um da mal so ein bisschen die Bestenlisten,
Ich erinnere mich auch einmal 2014 oder 2015, 10 Kilometer Straße, wurde auch mal Jan Frodeno angekündigt. Da stand wohl länger mal im Raum der ist dann leider nicht gestartet, aber das wäre auch mal spannend gewesen, auf der Straße dann eben gegen die absoluten Spezialisten, was da so im Vergleich dann, oder auch nicht nur zeitmäßig im Vergleich, sondern auch wirklich im direkten Vergleich, im gleichen Rennen dann dabei rauskommt. Also können wir auf jeden Fall gespannt sein. Also
man braucht ja gar nicht so weit gehen, du musst dir nur die ganzen Straßenlaufmeisterschaften von Schleswig-Holstein der letzten Jahre angucken, da ist auch mal ein Triathlet immer mit dabei.
Ja, tatsächlich, das ist in Schleswig-Holstein tatsächlich nur einer, glaube ich. Sieht man immer gleich, weil ich bestimmt 8 Kilo mehr wiege als alle anderen. Also über 5000 Meter am Wochenende bei der DM ist auch noch Marlene Gomez-Islinger dabei, also 2 Triathletinnen, die da an den Start gingen, und ich habe gerade schon gesagt, 17 Teilnehmerinnen insgesamt in dem Feld. Dann nächste Woche die Ergebnisse.
Ja, da sind wir sehr gespannt.
An der Stelle können wir auch noch mal erwähnen, Laura Lindemann bloggt ab sofort auf trimark.de. Letzte Woche der erste Eintrag an dem Tag, wo eigentlich das Olympiarennen in Tokio stattgefunden hätte. Zu dem Zeitpunkt war sie dann eben, wie erwähnt, im Höhentrainingslager in Livigno. Und was das Ganze so mit ihr gemacht hat, jetzt gerade macht, was so ihre Perspektive ist und ihre Einstellung und Gedankenwelt dazu, das hat sie im ersten Beitrag auch schon mal geschildert. Und ja, das geht dann eben über die nächsten Monate, wenn klarer wird, was möglich ist, was die nächsten Zwischenziele sind, die nächsten Wettkampfziele, Trainingslager. Und da gibt sie regelmäßig Einblicke in ihre Vorbereitung und in ihr Leben als Olympiateilnehmerin. Und ja, dann hoffen wir, wie sie auch, dass man dann irgendwann wieder zu einer Planungssicherheit Richtung 2021 im Sommer finden kann.
Ja, es wäre ihr zu gönnen. Wo wir bei den kurzen Formaten waren. Jetzt wird es nochmal kurz und knackig. Die Super League hat ja dieses Jahr auch noch nicht so richtig stattgefunden. Aber es gibt ein neues Format und es gibt vielleicht sehr prominente Namen am Start.
Die gibt es sowieso. Also es gibt sowieso prominente Namen am Start, aber ja, vielleicht ist Richard Murray da gestern auf Social Media so ein kleiner Fehler unterlaufen, weil da gucken ja Leute, wie ich beispielsweise und andere auch ein bisschen genauer hin. Genau, die Super League hat die Arena Games angekündigt. Die finden in drei Wochen in Rotterdam statt. Das wird nach Triple Mix Format ausgetragen, also drei Kurzdistanz Triathlons in unterschiedlicher Reihenfolge hintereinander. Ja, sieht so aus, dass die Athleten drin auf dem oder im Pool, ich weiß nicht, ob der drin oder draußen ist, aber im Pool schwimmen, jeder für sich, dann stehen die Rollentrainer am Beckenrand, da springt dann jeder aufs eigene Rad und danach wird auf dem Laufband gelaufen, diese Laufbänder, die man selbst antreiben muss, also auch nochmal deutlich fieser als das, was man einstellen kann. Ja,
diese fiesen mit der Mulde,
genau,
die ganze Zeit bergauf läuft.
Richtig.
Eieiei, oh, die tun weh.
Die tun weh, ja. Und deswegen auch ein sehr, sehr fieses und schmerzhaftes Format, aber ist irgendwie auch absurd, wenn man bedenkt, dass dann der Rad- und Laufpart jeweils auf Swift stattfindet und dann treffen sich internationale Athleten am gleichen Ort, um gemeinsam dort ein Rennen auf Swift gegeneinander auszutragen. Ja, sind nun mal verrückte Zeiten, in denen wir leben, aber wenn das Ganze dementsprechend übertragen wird, erinnert das ein bisschen an den Indoor-Man. Also ja, Grüße ja. Nach Rostock, das ist eigentlich genau das, was da seit Jahren schon irgendwie vorgemacht wird.
Ihr habt's erfunden.
Also sollte man sich irgendwie nochmal eine Gage abholen vielleicht.
Ja.
Aber das ist, vermutlich wird das dann, wenn es eine Übertragung gibt, stark daran erinnern. Also im Pool einfach schwimmen, dann zum Rad laufen, auf seinem Rad das absolvieren, dann zum Laufband und das irgendwie dann dreimal mit unterschiedlicher Reihenfolge. Mit dabei sind unter anderem nämlich bei den Frauen Georgia Taylor Brown, Jessica Learmonth, Cassandra Beaugrand, Leonie Perriot und Rachel Klammer, von denen weiß man bisher. Und bei den Männern weiß man unter anderem aus deutscher Sicht im Doppelpack von Jonas Schomburg, Justus Nieschlag, dann noch Jonathan Brownlee, Richard Murray, Aaron Royal, Pierre Lecor und ja, das sind natürlich jetzt schon große Namen, aber man hat gestern gesehen auf Instagram in der Story von Richard Murray, dass es wohl irgendwie einen Super League Call auf Zoom oder Skype gab und da standen dann eben, die haben sich dann alle eingewählt und er hat dann ein Video davon gemacht und hat dann darauf gehalten, da werden ja immer so die Namen angezeigt. Und ein Name davon war unter anderem auch Anne Haug. Also entweder die hat einen so prominenten Fan im Kurzdistanzzirkus, dass sich danach Anne Haug benannt wird oder da gibt es dann sehr prominente Langdistanzbeteiligung in Rotterdam. Also wie gesagt, das ist nichts Offizielles, aber bei der auf der Super League-Seite steht auch, in der kommenden Zeit wird nochmal was bekannt gegeben, was die Starter angeht und auch das Frauenfeld. Und ja, das wäre natürlich dann nochmal deutlich mehr Prominenz und auch als einzige Langdistanzlerin. Anne Haug ist es ja definitiv zuzutrauen. Also man kennt ja ihre Kurzdistanzliebe, die sie bis heute bewahrt hat. Und ja, die Chance dann jetzt in der Zeit vielleicht wahrzunehmen, um dann nochmal einen direkten Vergleich zu haben und überhaupt eine Chance wahrzunehmen, mal ein Rennen zu machen, wie auch immer das dann aussieht, das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also da wurde auf jeden Fall jetzt gut gespoilert.
Sehr schön. Und wenn wir die Super League richtig verfolgt haben im letzten Jahr, können wir davon ausgehen, das kommt auf jeden Fall live.
Ja, davon würde ich auch ausgehen.
Mhm. Ja, damit wären wir also schon durch mit den Themen, die jetzt aktuell sind. Wir haben auch schon den Kommentar der Woche gebracht. Aber du hast natürlich auch noch eine Einheit der Woche rausgesucht.
Genau, die kommt von Peter Hemmerich. Wir haben uns auch schon, ich weiß gar nicht, war es mit dir oder war es mit Nils, als es dieses Virtual Race gab von Ironman, wo so superschnelle Laufzeiten über 3 Kilometer dabei waren. Da ist Peter Hemmerich schon auf 3 Kilometern 8,32 gelaufen. Und wenn man sich jetzt die Trainingseinheiten angeguckt hat, dann weiß man auch, wo das herkommt und dass es absolut im Bereich des Möglichen ist. Der ist jetzt nämlich letzte Woche 15 Kilometer Tempo-Dauerlauf gelaufen, aufgeteilt in 10 Kilometer wirklich hart und schnell und 5 dann irgendwie ein bisschen lockerer, aber immer noch nicht ganz easy. Und der ist die ersten 10 Kilometer in 30,52 gelaufen. Also ein 3,5er-Schnitt. Das ist für jemanden, der ja ausschließlich auf der Kurzdistanz unterwegs ist, sondern eher Mitteldistanz und perspektivisch mehr Langdistanz macht, wirklich schon sehr, sehr fix. Also vor allem so wie das aussah, dass du alleine im Training aus der Hüfte zu schütteln, mehr oder weniger, das ist schon echt eine krasse Ansage. Ansage. Also die 5 Kilometer danach waren dann eher Auslaufen. Die waren so um und bei im Schnitt bei 3,45 pro Kilometer. Es waren dann am Ende 14,7 Kilometer in 48,36. Das war dann insgesamt ein 3,18er Schnitt. Wobei natürlich die 10 schnellen Kilometer da hervorzuheben sind.
Ja, würde ich auch nehmen.
Das, ja, ja, die würde ich auch nehmen. Lauf am Wochenende 10.000 Meter auf der Bahn. Das wird dieses Jahr mein Saisonhighlight. Und ich habe gesagt, wenn, also bei der Zeit, jemand hatte mich gefragt, da habe ich ihm gesagt, wenn ich das erreichen würde, würde ich, wie habe ich es ausgedrückt, im Fares al-Sultan Gedächtniseinteiler mit Borat-Schlüpper und Aero-Helm durch die Fußgängerzone laufen.
Ui.
Also von daher, ja, würde ich auch nehmen. Also mal gucken.
Ja. Du läufst wo?
Hier in Hamburg, eigentlich war es die Nacht der Zehner, da bin ich letztes Jahr gelaufen.
Letztes Jahr warst du schon im Stadtpark, ne?
Genau, auf der Jahrenkampfbahn, ja. Und dieses Jahr wurde es verschoben von einem Freitagabend eben spät auf den kompletten Samstag, um das zu entzerren, jetzt wegen der Auflagen. Jetzt ist es der Tag der Zehner, startet um 11 und geht bis 19 oder 20 Uhr, jede Stunde ein Lauf und dann eben mit Zeiten nach unten und ja, der letzte Lauf ist dann eben wirklich sehr, sehr stark besetzt. Ich hoffe, dass es nicht zu warm wird, weil dann ist das definitiv das mit Abstand beste Laufrennen, bei dem ich jemals teilgenommen habe.
Okay.
Und mal sehen, also da mache ich jetzt auch wirklich diese Woche ernsthaft mit Tapern und allem drum und dran und dann gucke ich mal, was drin ist. Also das wird dann dieses Jahr sportlich das höchste der Gefühle, was man finden wird, vermutlich.
Ja, ja, können wir die Leute ja einladen zu tippen. Ne? Was also no pressure, ne? Es sind ja noch ein paar Tage hin bis Samstag.
Ja,
ne?
Ja, ich würde auf jeden Fall gerne Bestzeit laufen.
Eigentlich gibt es überall, wo man uns hören kann, auch eine Kommentarfunktion.
Also, ja, mir haben Leute auch schon überall irgendwie direkt geschrieben oder auf Strava und sonst irgendwie. Ja, also klar, man braucht Ziele. Bestzeit will ich laufen auf jeden Fall und dann schauen wir mal.
Ja, da gibt es sicher keinen Livestream. Gibt es ein Live-Timing?
Es gab einen Livestream letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr wieder einen gibt. Also letztes Jahr, als das wirklich dann spät schon so mehr oder weniger beleuchtet in der Dunkelheit stattgefunden hat, das war ein richtig, richtig cooles Event. Da gab es das. Ich weiß dieses Jahr nicht, wie es aussieht. Könnte mir vorstellen, dass da jetzt mit dem ganzen Drum und Dran nicht so viel Aufwand betrieben wird, sondern alle Leute eher froh sind, dass es überhaupt stattfindet. Aber ansonsten, Ergebnisse gibt es sicherlich sehr, sehr schnell. Live-Timing weiß ich gar nicht, aber naja, man wird es ja mitkriegen. Ich verberg ja auch auf Strava und so weiter nichts. Das kann man da schon finden.
Ja, also, ja, gebt eure Tipps ab. Jeder, der um mehr als 30 Sekunden daneben liegt, muss im Borat-Kostüm und Aero-Helm durch die lokale Fußgängerzone laufen und das hinterher an der gleichen Stelle posten, wie er auch seinen Tipp abgegeben hat.
Ja, gut, das können wir ja machen. Also die Leute können mir direkt schreiben, wenn das Ganze auf Gegenseitigkeit beruht und nicht nur ich das Risiko eingehe, wenn es gut läuft, dass ich das machen muss, sondern andere, die im direkten Tipp dann selbst das Risiko eingehen wollen, dass sie das machen, herzlich willkommen. Also.
Ja, und ich order schon mal 20 Borat-Kostüme mit Carbon-Laktat-Logo.
Ach ja.
Ja, damit wären wir am Ende dieser Episode. Ihr müsst natürlich nicht ohne uns auskommen. Unsere Ausgabe 182 ist überall erhältlich, wo ihr Triathlon findet. Nochmal als Reminder, in der Dachzeile von trimark.de findet ihr einen Kioskfinder. Da findet ihr den Kiosk eures Vertrauens. Der Einzelhandel draußen hat es schwer genug gehabt diesen Sommer. Kauft da. Im liebsten Fall bestellt natürlich auch noch ein Abo. Wir können nächste Woche nochmal etwas ausführlicher aufs Thema Abo eingehen. Ihr könnt nämlich auch inzwischen reine Digitalabos über unsere Website bestellen und seid damit auch MyTriathlon-Member. Das heißt, ihr bekommt alle Vorteile, die Print-Abonnenten auch bekommen. Es funktioniert aber nur, wenn ihr das Abo digital über die Website bestellt und nicht über Apple oder Google, weil dann kennen wir euch nicht. Über unsere Website seid ihr unsere Kunden und werdet von uns genauso bedient wie Print-Abonnenten. Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer auch über 5 Sterne, Daumen hoch und so weiter, über Kommentare, über Lob und Kritik, wo auch immer ihr uns hört. Bleibt uns gewogen. Nächste Woche bist du noch nicht im Urlaub?
Doch, ich bin im Urlaub.
Nächste Woche ist Simon im Urlaub.
Und übernächste Woche auch.
Ja, ich überlege mal, wen ich als Gesprächspartner hier in mein Büro einlade. Ansonsten bleibt gesund, bleibt fit und auf ein neues. Nächste Woche mit mir, ohne Simon, aber mit Simons Ergebnis.
Genau. Gut, bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.